Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit mir Busatiam. Hi. In unserem popkulturellen Wochentalk ging es um Hollywood, steht weiterhin still. Wir haben gesprochen über den neuen Deutschlandfunk-Podcast Tatort Kunst. Und los ging es mit Kabarettistin Desiree Nick, die aktuell mit 66 Jahren auf dem Playboy gelandet ist. Und zu Gast waren Aida Baranejad, Kulturjournalistin und Restaurantkritikerin, und Sven Preger, Experte in Sachen Podcast-Entwicklung. Und los ging es mit der Autorin, Tänzerin, Kabarettistin und ja doch ab und zu Trash-Noodle Desiree Nick, die sich auf dem aktuellen Titel des Playboys befindet. Darüber, über Altersdiskriminierung und Schönheitsideale, haben wir gesprochen. Und da ich Frau Nick selbst im Interview hatte, habe ich meinen beiden Gästen nochmal einen kleinen Ausschnitt aus diesem besagten Interview vorgespielt. Sie wollen ein Statement setzen dagegen, dass Frauen über 50 eben medial selten vorkommen, zumindest selten.
Vor allem als attraktiv. Ja,
attraktiv,
vor, aber
genau.
Als was?
Genau.
Als was kommen sie denn ja vor? Als frustriert, als abgehalftert, als depressiv, als krank, als nicht mehr für die Männerwelt erotisch verwertbar, ja. Und wir haben heute im Zuge dieser ganzen gesellschaftlichen Veränderungen ja wohl nicht eine Position, in der wir die Rolle der Frau übersehen können.
Ja, also, wie war euer Höreindruck? Ich fange mal mit dir an, Aida. Nahbar und dann doch wieder so ein bisschen arrogant.
Ja, ich glaube, so eine gespielte Arrogant fast. So kam es bei mir zumindest an. Es war auf jeden Fall, es hatte etwas von der Kunstfigur, die sie ja auch spielt in ganz vielen Kinderfilmen und Comedyfilmen, ist ja immer irgendwie Gräfin, Baronin, Königin. Und so klang sie auch im Gespräch mit dir. Ich habe sehr laut gelacht beim Spazierengehen. Ich glaube mal, die Passanten fanden mich ein bisschen seltsam.
Also ich musste mich auch während des Gesprächs zurücknehmen. Wie ging's dir, Sven? Vielleicht aus deiner Perspektive. Ich würde dir auch sagen, sie hat was von einer Kunstfigur, aber wie, ja.
Die ist vor allen Dingen gut im Marketing, finde ich auch. Die ist sehr on message irgendwie. Und was ja auch berechtigt ist, also das, was sie ja sagt, hat ja ganz viele kluge, richtige, vernünftige, empowernde Argumente. Und die Art und Weise, wie es halt rüberkommt, ist aber mehr so von der Bühne herab. Also, dass sie sich jetzt Mühe gegeben hätte, mit dir im Gespräch, in Kontakt und in einen echten Austausch zu gehen, ja, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Und trotzdem bleibt sie in ihrer Lautheit, in ihrer Botschaft. Und ich finde, das muss man auch ein Stück irgendwie im Konzert der Stimmen aushalten. Das hat auch eine Berechtigung. Die ist ja nicht ohne Grund laut, ne? Also das hat ja auch eine Berechtigung, warum sie es so macht.
Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass sie natürlich immer wieder versucht hat, auch Promo für ihr Buch zu machen, das demnächst erscheint. Dann lasst uns vielleicht auch da die Brücke schlagen zu dem Thema, worum es ihr ja eigentlich geht, um Altersdiskriminierung. Meint ihr, gesellschaftlich gesehen kann Frau Nick dadurch tatsächlich etwas bewirken, eine neue Debatte anstoßen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil auch wenn sie im Gespräch ja darüber spricht, dass ihr Körper ja auch ein Resultat ihrer Arbeit ist, ist sie ja trotzdem eine wirklich singuläre Figur, die es so nicht mehrmals gibt. Ob daraus eine Massenbewegung werden kann und ob ein Playboy-Auftritt wirklich zu mehr Aufmerksamkeit auf auch die Ausstrahlung und die Bedürfnisse und die Begehren älterer Frauen werfen kann, da bin ich mir nicht so sicher. Wünschenswert wäre es, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass Frauen ab einem gewissen Alter irgendwie mehr und mehr unsichtbar werden im Showgeschäft.
Also ich kann dazu auch noch sagen, ich habe gestern, ich wollte mich entspannen und habe eine Arte-Doku über Nicole Kidman gesehen.
Vorher oder nachher? Vor oder nach dem Gespräch?
Nach dem Gespräch. Und da ging es auch viel um ihren Feminismus und wie sie sich gleichzeitig aber auch dem Diktat unterwirft, auch mit Mitte 50 immer noch perfekt aussehen zu müssen. Und da würde mich natürlich auch eure Beobachtung interessieren, wenn wir das jetzt wieder auf den Alltag übertragen. Tun wir nur so, als wäre jetzt alles cool im Popfeminismus, also nutzt Botox oder seid natürlich, beides geht, Hauptsache man fühlt sich frei. Also funktioniert das tatsächlich, Sven?
Ja, gute Frage, auch vor allen Dingen an Mann so eine Frage. Ne? Also wahrscheinlich muss jede das auch für sich entscheiden. Also ich glaube, das kann dieselbe Haltung oder Handlung kann für die eine Person wirklich ein Empowerment sein. Das ist ja eine Frage von, was macht's mit dir, wenn du das machst? Und die andere Haltung kann sein, ich will vielleicht doch einem, ich weiß nicht, normativen Schönheitsideal der Mehrheitsgesellschaft entsprechen und mache es deshalb. Und ich glaube, was man vielleicht auch aushalten muss, ist, also weiß Frau jede, jeder, das immer so genau, wie die Motivlage ist. Also du kannst ja manchmal auch sagen, das ist für mich jetzt ein empowernder Akt. Und wenn du tief in dich reinhörst, weißt du, da gibt es so andere Faktoren noch dazu. Also ist einem das immer so klar? Und wahrscheinlich ist das bei Desiree Nick auch so. Die macht das jetzt und das ist auch ein Versuch, so eine Debatte anzustoßen. Und irgendwie ist das auch okay, dass sie es macht, glaube ich.
Ja, total. Aber ich finde, das ist ein super schwieriges Spannungsfeld. Mhm. Ich frage mich dann immer, ist das wirklich so empowering, wenn wir sagen, ja, also es ist, dein Körper ist dein Körper und genauso wichtig wie fürs Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ist es auch dafür einzutreten, dass jede Botox spritzen kann, wie sie möchte. Ich bin im Alter, wo ich mich selbst dabei ertappt habe, dass ich drüber nachgedacht habe.
Und du bist noch sehr jung?
Ich bin noch verhältnismäßig jung.
Kannst du was zu deiner Motivlage sagen?
Weil man umgeben ist, glaube ich, von perfekten Gesichtern. Und habe auch mit einer Kollegin gesprochen, der es genauso geht. Man möchte es eigentlich nicht, aber es wird immer normalisierter. Irgendwie, ich habe letztens gesehen, dass meine Hautärztin, die meine Krebsvorsorge macht, auch Botox spritzt. Und da denkt man schon mal kurz drüber nach. Und ich habe mich dabei ertappt und dachte, but why? Und was sind meine Motive? Kann ich das wirklich, so wie du es gesagt hast, kann ich es wirklich vom gesellschaftlichen Druck trennen, der von mir als Frau Mitte 30 verlangt, dass ich immer noch aussehe wie 25? Oder falle ich da irgendwie auf Mechanismen rein? Ist es wirklich meine freie Entscheidung? Ich finde da einen Umgang von so Publizistin und auch einer Twitter-Person, die ich sehr schätze, Kommi-Mami, total super, die es einfach so obvious macht, die sehr offen drüber redet, wer was hat machen lassen. Weil ich glaube, ganz oft das Problem auch, man redet nicht drüber und Menschen sehen perfekt aus und haben jahrelang war es ja, ich mache nur Yoga und trinke genug Wasser. Jetzt ist so, ja, ich mache vielleicht ein bisschen Botox, aber nichts Invasives.
Aber auch viel Yoga und ich trinke auch Yoga. Viel Wasser.
Und genau. Und ich esse nichts und ich nehme noch hier diese
auch nicht gesund anhört,
Insulinmedikamente und ich mache auch Invasives, aber man redet nicht drüber. Vielleicht sollten wir mehr darüber reden, um die Ansprüche auch so ein bisschen auf den Boden zurückzuholen. Ich habe auch ein älteres Interview mit Desiree Nick gefunden, wo sie sagt, ja, ich habe das und das machen lassen, aber sonst ist nichts an mir künstlich. Und ich war mir da nicht so sicher. Ich dachte, wir können ja doch offener sprechen, weil ich glaube, da sind auch Filler drin. Mhm. Ich möchte es nicht judgen, überhaupt nicht. Sie sehen toll aus, aber wir brauchen ein bisschen mehr Realismus.
Mhm. Ich finde trotzdem aber auch, die Frage ist wichtig, dir zu stellen, Sven, an dieser Stelle. Denn auch als Mann begegnet dir doch sicherlich in irgendeiner Form das Thema Schönheit oder was beobachtest du da in deinem männlichen Umfeld?
Ja, ich glaube, das ist sicherlich so und das hat sich auch gewandelt. Ich glaube, trotzdem muss man immer so die Perspektive noch drauf haben, in prozentual, ne? Wie viel ist das für Männer im Vergleich zu Frauen? Also ich glaube, der gesellschaftliche Druck auf Frauen ist immer noch sehr viel und deutlich höher, spürbarer und so. Also ist jetzt, ich kann es nicht messen, aber würde ich so als subjektive Wahrnehmung haben. Ich glaube, bei den Männern auch, aber das hat so eine andere, das ist so wirklich noch die Frage, wie verstehen wir jetzt, also braucht es das von einer neuen Männlichkeit und wie geht es damit aus? Ich weiß nicht, wie viel in meinen Social-Media-Feeds in den letzten, ja, gefühlt Monaten, kennt ihr diese Werbung für Intervallfasten? Und das ist dann immer so aufgeschlüsselt nach Altersklassen. Ne? Mhm. Also wenn du zwischen 20 und 30 Intervallfasten machen willst, dann musst du das so machen und zwischen 30 und 40 so und zwischen 40 und 50 so. Und wenn du da 2 Sekunden zu lange drauf hängen bleibst, dann hast du das die nächste Woche nur in der Timeline. Also ich glaube schon, dass der Druck auch da steigt und das ist genau das Gleiche von wie sehr ist man mit sich okay. Aber ich glaube, im Verhältnis ist der Druck deutlich geringer als das, was weiblich gelesene Personen irgendwie ertragen müssen.
Ich glaube, es ist anders, aber ich weiß noch nicht mal, ob es geringer ist, wenn man sich an daran erinnert, an Bodybuilding-Culture und wie normalisiert es ist. Plötzlich vor ein paar Jahren war auch in Berlin überall in jeder Straße irgendwie ein Laden für irgendwelche Zusätze und Protein in großen Plastikboxen.
Das ist so ein Gym-Männlichkeit.
Ja, aber das ist ja auch ein Körperkult. Das ist ja auch ein Modification-Ding. Und da fühlen sich ja Leute auch gezwungen, irgendwie ihren Körper zu modifizieren, teilweise auch invasiv was zu machen, teilweise sich Veneers auf die Zähne kleben zu lassen und so weiter und so fort.
Ja. Und auch mit der Frage, der Frage vielleicht ein Gedanke noch eben, wo ist diese Grenze zwischen, hey, ich mache das doch nur, weil es Selbstoptimierung ist, ne, und das ist gut für mich, weil ich bin einfach nur ein Selbstoptimierer. Und wie glaubwürdig ist das wiederum vor dir selbst, aber auch vor anderen? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich hatte nur gerade noch den Gedanken, dass es vielleicht auch tatsächlich dann bei dir wieder ein anderes Thema ist, weil du dann doch der Generation angehörst, der ich angehöre. Also,
was denn heißen?
Naja, vielleicht doch. Es ist dann wieder ein generationaler Unterschied. Mhm. So, ne? Aber ich danke euch an dieser Stelle schon mal für die Gedanken. Ich hoffe, wir werden weiter darüber nachdenken. Das Thema Altersdiskriminierung hat hervorgebracht Desiree Nick. Die ist auf dem Cover des Playboys mit 66 Jahren. Um Tatort Kunst geht es jetzt. Das ist der neue True Crime Podcast vom Deutschlandfunk. Und über den sprechen wir jetzt mit Kulturjournalistin Aida Baranejad und Sven Preger, zufällig Head-Autor und Regisseur des Podcasts. Bevor wir in den Ausschnitt gehen, Sven, bist du eigentlich noch aufgeregt vor solchen großen Veröffentlichungen oder ganz Medienprofi abgeklärt?
Nee, ganz cool. Nee, das ist schon aufregend. Also jetzt war es so, wir waren mit allem einigermaßen rechtzeitig fertig. Einigermaßen, also einen Abend vorher, 19, 20 Uhr. 5 Uhr ist es rausgegangen. Nee, da ist schon noch Nervosität da. Du weißt nie, diese zwei Dinge. Das eine ist, was sind die ersten Reaktionen? Dabei ist das immer so ein Downer. Du kommst damit raus und dann brauchen die Leute ja Zeit, um das zu hören. Und du würdest gerne was hören. Das ist das eine. Und das zweite ist, oh, was ist, wenn irgendwo noch ein Fehler ist? So, bislang, toi, toi, toi.
Okay. Aida, du bist eventuell nicht so befangen wie ich, weil es ist ja ein DLF-Podcast. Hast fast alle Folgen gehört. 7 gibt es insgesamt. Was sagst du denn zum Podcast? Wie gefällt dir der Habitus? Das würde jetzt, glaube ich, Sven sehr glücklich machen.
True Crime ohne schlechtes Gewissen. Ich war sofort Fan. Und vor allem im Gegensatz zu sehr vielen True Crime-Podcasts, die Mord und Totschlag thematisieren. Ihr habt da wirklich tief gearbeitet und als altes Kunsthochschulkid habe ich das natürlich alles sehr gefeiert, weil ja auch die Kunstwelt und der Kunstmarkt, ja, man weiß es, wenn man sich mit Kunst befasst, aber ich glaube, wir sollten viel, viel mehr drüber reden, was für eine riesige Geldwaschanlage das ist und wie viel Schmutz im wunderschönen Kunstmarkt auch drinsteckt. Und ich habe das mit sehr, sehr viel Genuss und Gewinn gehört. Vor allem auch, dass es so poppig ist. Und vielleicht reden wir darüber auch noch gleich.
Genau. Es gibt verschiedene Fälle. Du hast es gerade schon angerissen, Aida. Es geht zum Beispiel um gefälschte Bilder, Nazi-Porzellan oder auch Sammlungen aus dem Kolonialismus, kaum erforscht, nicht zurückgegeben. Die erste Folge, die heißt Der doppelte Makel. Interessant, ist nämlich auch gleich eine Doppelfolge. Und hier mal ein Ausschnitt, wie eine Auktion bei Christie's abläuft.
Aber jetzt geht die Show erst mal los. Echt, Rahel, das muss man mal gesehen haben.
So we can begin.
Stefan, jetzt bin ich gespannt.
I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 telephone lines.
Und die 10. Telefonleitung kommt noch umsonst obendrauf.
Rahel.
Was?
Das ist ein sehr ernstes Geschäft. Jedenfalls für ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, die hier mitbieten. Am Telefon, im Saal, online.
At Christie's King Street. Welcome Hong Kong. Good morning in Connecticut. Welcome Germany. New York. What do we say in Hong Kong? Shall we try 50? 5,000 in Switzerland. Hong Kong says yes. What do we say in Japan? Hong Kong has it.
Und es geht natürlich um richtig Kohle.
24.000, 26.000 at 28.000.
65.
I'm waiting for the magical 100, Hong Kong. Fair warning. And there you are. 100.000.
All right.
At 500,000 pounds. At 550,000. 650, there it is.
Fair warning, Olya.
The hammer comes up. At 650. Congratulations, it's yours.
Ist das manisch, Sven? Warum war es euch wichtig, mit dem Auktionshaus einzusteigen?
Weil wir genau zwei Dinge zeigen wollten. Also erstmal hört man hier unsere beiden Hosts, Stefan Kohldorf und Rahel Klein in der Interaktion. Und uns war wichtig, ganz am Anfang mal so ein Erlebnis zu setzen, wie krass diese Welt einfach ist. Also ich erinnere mich daran, ich habe das mit Stefan im Livestream von Christie's gucken können. Wir waren zwischendurch auch mal in London, aber das haben wir im Livestream gesehen. Und du hast wirklich das Gefühl, das ist einfach eine Show. Und das erfahrbar zu machen, die Rahel sagt jetzt im Podcast, der nächste Satz von Rahel ist, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Ohr habe, Alter, da musst du aber auch was eingeworfen haben. Und, und da ist was dran. Und gleichzeitig ist das so, wie Aida vorhin sagt, das ist einfach eine krasse Welt, die eine unheimliche Fassade aufmacht, die so klingt. Da gehen Millionenbeträge an so einem Nachmittag über den Tisch. Und gleichzeitig die Geschichte dahinter ist eine andere. Dieses Aquarell, um das es geht, das ist unter Dutzenden von Versteigerungen, so eine ganz kleine Nummer. Und dann machen wir dieses Fass auf, um mal zu zeigen. Und das ist nur ein Bild, was so eine krasse Geschichte hat.
Genau, in dieser Doppelfolge geht es um August Macke. Ein Bild, das es bei Christie's gibt und eins, das schon mal 1999 über Sotheby's versteigert werden sollte. Und ihr nehmt uns sozusagen mit auf diese detektivische Reise. Welches Bild ist echt? Welches ist gefälscht, eine Kopie? Mir hat auch das Spielerische daran ganz gut gefallen, denn man kann die beiden Bilder natürlich auch selber vergleichen über die Shownotes. War euch das auch wichtig, dass ihr die HörerInnen mitnehmt, dass sie sich auch in so einer Form interaktiv mit beteiligen können?
Ja, zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, was mich an vielen Podcast-Entwicklungen, die wichtige journalistische Inhalte transportieren, ein bisschen stört, ist, sie kommen unheimlich schwer daher. Und du hast nach 10 Minuten so das Gefühl, oh, weil das so wichtig ist, klingt das aber auch mal wichtig. Also wir wollten eine Leichtigkeit ausstrahlen, die beim, ne, ohne schlechtes Gewissen, hat Aida vorhin gesagt, genauso soll es sein. Das hören, das ist das eine. Und das zweite, ich glaube, über Kunst, ne, wir reden über Bilder im Audio. Alto Belli, das ist nicht so eine kluge Themenwahl, ne, weil man so denkt, ja, du willst ja eigentlich die Bilder sehen. Also war uns klar, wir müssen die online stellen. Und hier war es eben so, wir haben beide Fassungen im Bild da und dann kann man wirklich dieses, kennt ihr das noch aus so alten Zeitschriften, finde die Unterschiede.
Oh ja, ich habe das geliebt als Kind.
Genau, das kannst du daran wirklich spielen und na klar ist das schön, wenn man das auch zur Verfügung stellen kann.
Ging es dir dabei auch so? Hast du auch das Gefühl gehabt, du musst jetzt irgendwie selber Detektivin spielen, Aida, und überlegen, welches ist das Gefälschte, welches ist das Echte?
Ich habe sehr schnell aufgegeben. Ah. Ich habe sehr schnell aufgegeben. Ich fand es gar nicht so leicht. Mhm. Und ich habe dann lieber dem Meisterfälscher zugehört und seinen Argumenten und sehr viel gelernt dabei. Aber ja, es war, man hat sich so reingezogen gefühlt. Und ich dachte auch, ganz schön mutig, über Bilder im Radio zu reden, aber also großes, großes Kompliment an euch alle, an das gesamte Team, an die beiden Hosts, wie lebendig und wunderschön sie diese Arbeiten erklärt haben. Das war wirklich ein Genuss zuzuhören und sie wirklich vor meinem geistigen Auge evoziert, während ich mir die Zähne geputzt habe.
Du hast es gerade schon angesprochen, Rahel Klein und Stefan Koldehoff erzählen und entdecken diese Geschichten. Wieso habt ihr euch denn für dieses Dialogische entschieden?
Wir wollten zwei Dinge kombinieren, ist die ehrliche Antwort. Das eine ist, Stefan macht das seit 30 Jahren. Also ohne das Netzwerk von Stefan Koldehoff wäre dieses Ding so nicht entstanden. Wir wären nicht bei Christie's reingekommen, wir hätten die Kontakte nicht bekommen, zu anderen Fällen auch. Wir haben eine Folge, die nochmal auf den Schwabinger Kunstfund, also auf Gurlitt, Riesenkunstskandal damals, oder Kunstfund schaut. Also Stefan hat die Kontakte mitgebracht und sollte das auch auf jeden Fall als Experte mit hosten. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die Art und Weise, wie er uns darüber erzählt hat, bei uns Reaktionen evoziert hat. Und die wollten wir mit in die Geschichte einbauen. Und gleichzeitig haben wir mit Rahel Klein jemanden gefunden, die eine unheimliche Storytelling-Kompetenz hat, die in der Lage ist, so komplexe Geschichten als Host auch zusammenzuhalten und zu sagen, ey Stefan, bei aller Liebe zu deiner Expertise, können wir mal kurz einen halben Schritt zurücktreten. Und das machen die beiden, das haben wir natürlich auch ein bisschen erarbeitet, auf eine so humorvolle und liebevolle Art und Weise, dass uns so 3-4 Monate, wir haben verschiedene Formen getestet, vor der Publikation klar war, da ist die Form. Das ist die Art und Weise, wie wir das erzählen wollen.
In Folge 5, da geht es nach Dachau, da geht es um NS-Kunsthandwerke, die im KZ entstanden sind und womit heute noch offen gehandelt wird.
Und wir gehen jetzt hier im Grunde auch den Weg, der eben auch oft gegangen wird von Überlebenden und Zeitzeugen.
Wir sind unterwegs vom Rathaus in der Dachauer Altstadt, die Straße runter Richtung Antiquitätenladen. Und kurz bevor wir in die Straße zum Laden abbiegen, bleiben wir einen Moment an der Kreuzung dort stehen.
Diese Stelle hier, diese ist eine sehr wichtige in dieser kleinen Altstadt, nämlich wo die Auffahrt zum Schloss hochgeht.
Das Schloss ist nämlich die wichtigste Sehenswürdigkeit von Dachau. Und in dieser Auffahrtsstraße zum Schloss, also in bester Lage, liegt ein sehr traditionsreicher Antiquitätenladen.
Ja, Sven, ich habe jetzt beim zweiten Mal wieder gedacht, über das Sounddesign müssen wir unbedingt auch gleich nochmal sprechen. Diese klassische Musik erarbeitet, aber mit Popsongs, ja. Über das Konzept, die Ästhetik dahinter, kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber was ist da speziell das Neue, das Interessante?
An dem Fall ist es tatsächlich so, es gibt aus der NS-Zeit Dinge, Kunstwerke, kleine Porzellanfiguren, die in dem Gebiet des damaligen Konzentrationslagers Dachau hergestellt wurden. Schlimm genug. Und die Dinger, und das ist der Clou, kannst du heute ganz legal bei Auktionen immer noch in Deutschland und woanders kaufen. Und die gehen für mehrere tausend Euro über den Tisch. Und das war die Verbindung von uns, um zu sagen, ja, da sind ganz, ganz, Aida hat es vorhin schon mal gesagt, wir haben vor der Sendung ja ein bisschen miteinander sprechen können. Der Gedanke kam von dir, da sind ganz aktuelle Themen, die wir an diesem Kunstmarkt verhandeln. Und das war uns wichtig, neben aller Freude, Rätsel, ist das eine Kopie und so, auch die gesellschaftlich wichtigen Themen daran aufzuzeigen.
Ich fand es gerade in dieser Woche zu hören, diese Folge war für mich wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube, weil gerade dieser Fall und auch ein anderer, ich will jetzt nicht den gesamten Podcast spoilern, so eindrücklich und emotional, weil es um Kunst geht und man über Kunst und zumindest ich für mich direkten emotionalen Zugang zu Themen hat, so emotional gezeigt haben, diese Schlussstrichdebatte, in die wir irgendwie völlig absurd in den letzten Tagen hineingeraten sind, ist eigentlich, was machen wir uns da vor? Es gibt keinen Schlussstrich. Die Geschichte ist heute immer noch, hinterlässt Wunden, hinterlässt Gräben. Wir sind von ihr umgeben. Sie ist unser Alltag und unsere Gegenwart. Also gerade diese Folge, da bin ich auch über die Formulierung gestolpert, irgendwie Dachau ist das Wichtigste, das Schloss ist in Dachau das Wichtigste, die wichtigste Sehenswürdigkeit. Und ich dachte, ich verbinde die Stadt mit etwas anderem. Mhm. Und darum geht es ja dann auch. Um die gesellschaftlichen Fragen. Und wer sich da weigert, vielleicht weiter zu erinnern und die Erinnerung in der Gegenwart noch hochzuhalten und wer das tut. Das fand ich sehr, sehr spannend und gerade in diesen Zeiten unglaublich wichtig.
Dann vielleicht jetzt nochmal, Sven, abschließend, weil wir das auch angesprochen haben, das Sounddesign. Was möchtest du da vielleicht nochmal hervorheben? Das ist ja auch interessant, womit ihr da gespielt habt.
Wir haben ehrlich gesagt uns, also meine Frau und ich, Anne Preger, wir machen seit längerem so Podcasts und Soundentwicklung zusammen. Und Anne und ich haben hier auch die Soundentwicklung in den Händen gehabt und haben uns dann irgendwann gefragt, worauf haben wir denn Lust bei Kunst? Und dann haben wir natürlich, wie viele andere, Bridgerton geguckt bei Netflix und haben gesehen, die haben eine geile Idee. Das ist jetzt auch nicht super neu, aber die machen Popsongs auf Klassik. Und jetzt gerade haben wir zum Beispiel, das war Kate Bush, ne, Running Up That Hill, was wir gerade gehört haben im Hintergrund. Und uns war klar, das schafft eine ganz eigene Ästhetik. Also die Musik als solche funktioniert hier. Ryle erzählt da sehr schön auch drauf und man ist da. Und gleichzeitig ist es etwas, was zum ganzen Kunstmarkt passt. Hochglanz. Es ist trotzdem aber Pop im 21. Jahrhundert. Es ist eine Ästhetik, die wir gelernt haben. Und irgendwann, das muss im März oder April gewesen sein, da haben wir uns so durch Listen von Stücken durchgehört, Anne und ich. Und dann war der Punkt da, wo wir sagten, das ist es, das machen wir. Wir ziehen das durch. Wir machen diese Pop-Ästhetik, popkulturelle Songs oder Pop-Songs, die klassisch aufbereitet sind. Und das nutzen wir als Leitmotiv für diesen Podcast. Und ich glaube, also man darf sich da ja nicht so sehr in so eine eigene Idee verlieben, aber ich glaube, das funktioniert und das transportiert sich, weil es zu dem Thema passt und weil es die richtigen Stimmungen setzt. Und das ist natürlich toll, wenn sich das dann so verwebt und die Reihe hier schön erzählt und so und trotzdem ist es gesellschaftlich auch relevant und da geht so viel zusammen. Dann mit so einem Team im Studio zu arbeiten, da bist du dann als Z-Autor auch sehr selig natürlich.
Und für mich als Pop-Journalistin war das Mystery, wo ich mich auch reingezogen gefühlt habe, die ganze Zeit zu überlegen, welcher Song ist das denn? Welches Cover ist das? Und ich hatte da großartigen Spaß mit.
Ach schön.
Also das alles kann man hören in Tatort Kunst, ein investigativer Storytelling-Podcast von Deutschlandradio. Gibt's natürlich in unserer Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Thema haben wir noch in unserem popkulturellen Wochentalk. Hollywood steht still seit Mai dieses Jahres. Im Juli kam neben dem AutorInnenstreik auch die Gewerkschaft SAG-AFTRA dazu. Circa 160.000 Film- und FernsehschauspielerInnen und viele andere Berufstätige in den Medien werden da vertreten. Zwei Gewerkschaften streiken also. Und Aida, du hast das Thema mitgebracht, denn am Montag war Labor Day in den USA, entspricht dem Tag der Arbeit am 1. Mai. Kannst du noch mal kurz einordnen, warum gestreikt wird? Was sind da alles die Gründe?
Ja, es ist ganz interessant. Es ist das erste Mal seit den 60ern, dass die beiden Gewerkschaften gemeinsam streiken. Und im Grunde kann man zusammenfassen, es sind natürlich unterschiedliche Gründe, AutorInnen und SchauspielerInnen, aber was sie beide eint, ist Kompensation, insbesondere angesichts dem Shift hin zum Streaming, also fairere Bezahlung im Streaming-Zeitalter, Vertragsneuverhandlungen. Und das Thema AI, künstliche Intelligenz, in oder statt Writers' Rooms und auch statt vielleicht echten SchauspielerInnen aus Fleisch und Blut. Vor AI haben beide Gruppen große Sorge und den Veränderungen, die das Ganze mit sich bringt.
Und Sven, ich nehme dich natürlich auch gleich mit ins Boot, Experte für Storytelling im Podcast. Wir hören mal in einen Ton rein und zwar von Fran Drescher, Schauspielerin, kennen wir alle wahrscheinlich von Die Nanny, ist seit 2 Jahren Präsidentin der US-Schauspielerinnengewerkschaft und hat im Juli zu Beginn des Streiks unter anderem das gesagt.
I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs.
Ja, was ist eure Reaktion? Also man hört, ne, sie ist schockiert, betont es auch, wie die Menschen behandelt werden, mit denen sie zusammenarbeiten. Die Firmen sagen, sie verlieren Geld, können nicht mehr zahlen, aber gleichzeitig zahlen sie ihren CEOs hunderte Millionen Dollar. Das Geld reicht nicht mehr für die Menschen, die da einfach nur arbeiten.
Das ist ja eine Entwicklung, die sieht man an vielen, vielen Orten. Und ja, es ist in Hollywood in Anführungszeichen total absurd. Aber wir haben es jetzt auch bei Vice zum Beispiel, dem Medienunternehmen, gesehen, wo kurz vor Insolvenz sich noch die Board-Members, die Leitung des Unternehmens, Milliarden und Millionenbeträge ausgezahlt hat. Und das ist bei Hollywood-Firmen auch richtig absurd. Und da verstehe ich auch eine Wut. In den letzten Jahren sind Writers' Rooms kleiner geworden, normale Schauspielerinnen, also nicht die Stars ganz oben, die jedes Jahr mehr und mehr verdienen, sondern ja, der Mittelstand und die Arbeiterschaft, Schauspielarbeiterschaft, da können Leute nicht mehr von ihrem Beruf leben. Weiter, die früher, also AutorInnen, die früher von ihrem Beruf gut leben konnten, zum Mittelstand gehört haben, die brauchen noch andere Jobs nachts. Es reicht nicht mehr zum Leben und dann kann ich es nachvollziehen, wenn eine Fran Drescher sagt, wie können die sich 100 Millionen und mehr auszahlen?
Ist das denn, Aida, aus deiner Sicht, das frage ich mich immer, das ist ja A, bemerkenswert, dass wir auf der einen Seite gerade in den Streamingdiensten sehr viel hochwertiges Fernsehen haben über die letzten bestimmt 20 Jahre. Und auf der anderen Seite, wo ist so die Solidarität der Stars? Weißt du, was ich meine? Gibt's das? Also das wäre ja, wenn die Stars sich jetzt einig wären zu sagen, hey, das Backbone dieser ganzen Industry sieht ein bisschen anders aus, die müssen sich solidarisch erklären. Also weißt du da was zu? Weißt du, wie ich das meine?
Naja, es gibt ja auch den gleichen Diskurs der Solidarität um gleiche Bezahlung für Frauen, für weibliche SchauspielerInnen oder sagen wir mal für nicht-männliche SchauspielerInnen. Und ich würde sagen, mal so, manche sind solidarisch und sagen, wenn meine hier Schauspielpartnerin nicht gerecht bezahlt wird, dann mache ich den Job nicht. Aber viele nehmen es dann doch mit. Da kann ich gar nicht so in die Details gehen. Ich sehe da eine breite Solidarität jetzt im Streik, dass Leute nicht auf den roten Teppichen sind, dass sie mitstreiken, dass auch bei den AutorInnen die Late-Night-Hosts, die selber das Unternehmen, die Produktionsfirma leiten, aber trotzdem immer noch Gewerkschaftsmitglied sind, trotzdem auch streiken. Mhm. Und das ist schon faszinierend.
Und wenn wir nochmal auf Prestige-TV schauen, das hat ja offensichtlich auch die Arbeitsverhältnisse für AutorInnen verschlechtert. Kannst du da vielleicht nochmal aufdröseln, was da die Hintergründe sind?
Ja, du hast ja gerade gesagt, Sven, seit 20 Jahren sprechen wir von Prestige-TV, The Golden Age of TV. Es wird auch teilweise, also das goldene Zeitalter des Fernsehens, von Peak-TV gesprochen. Und wo es einen Peak gibt, wo es eine Spitze gibt, geht es auch wieder runter. Und da gab es sehr, sehr viele Beiträge dazu in US-amerikanischen Medien, dass es eine Art Goldrausch war, aber gleichzeitig dann Löhne gefallen sind real und dass Writers' Rooms kleiner geworden sind, dass ein viel größerer Druck auf den AutorInnen lastete, die dieses Peak-TV ja geschaffen haben. Mhm. Deren Ideen haben das goldene Zeitalter des Fernsehens eingeläutet und Fernsehen von der sogenannten im Englischen Idiot-Box zu einem Ort gemacht, wo Kunst und Kultur ernst zu nehmen verhandelt wird.
Mhm. Ja, und das ist schon krass, dass die Leute, die es dann schaffen, ne, und die Ideen liefern, die aber nicht die Sichtbarkeit haben, dass die dann im Endeffekt darunter leiden.
Und der letzte Streik 2007 hat ja auch dazu geführt, dass mehr Reality-TV-Serien entstanden sind. Was meinst du, was bedeutet das jetzt für die Streiks, für das Fernsehen und auch Streaming-Anbieter? Denn wenn ich ab und zu mal eine Serie gucke, dann ist die vielleicht auch schon 5 Jahre alt. Ich habe immer noch die Zeit, 4 Staffeln zu schauen, aber ich merke sozusagen noch nicht tatsächlich eine große Veränderung, weil mein Konsumverhalten vielleicht auch ein anderes ist.
Naja, alles, was jetzt bestreikt wird, wäre eh erst 2024 oder 2025 auf die Plattform oder ins Kino gekommen. Von daher, ich glaube, man muss noch ein bisschen warten, wie sich das entwickelt. Und es wurde in den letzten Jahren wahnsinnig viel Content produziert, das stimmt schon. Vielleicht ist es auch eine Art Gesundschrumpfen ein wenig. Es wurde sehr viel produziert, gleichzeitig sind Löhne gefallen. Vielleicht muss sich da auch was ändern. Aber ich glaube, was sich auch ändern wird oder sich schon längst geändert hat, durch die Streaming-Plattform ist unser Konsum ja viel internationaler geworden. Und auch Produktionen aus Korea, eine deutsche Serie wie Dark, eine spanische, ich glaube, es ist spanisch, wie Haus des Geldes, sind international groß rausgekommen. Vielleicht wird mehr international eingekauft. Aber es wird auch gleichzeitig Auswirkungen auf Drehorte auf der ganzen Welt haben, auch hier in Deutschland, in Berlin, glaube ich.
Und was meinst du, es gab ja auch sehr viele Serien, die ja für eine Vielfalt gestanden haben. Teilweise waren sie experimentell, vielleicht hatten sie auch kleinere Budgets. Wird es diese Serien weiterhin geben oder werden die auch ersetzt durch ja, Trash-TV?
Ich hoffe es.
Dass sie ersetzt werden.
Nein, um Gottes Willen, nein. Entschuldigung. Nein, also ich möchte nicht lästern über Reality-TV. Auch ich gucke Reality-TV mittlerweile. Aber ich freue mich natürlich über die kleinen kreativen Produktionen, die wild sind, die anders sind, die neue Gedanken anstoßen. Aber gerade die kleineren Produktionsfirmen, die kleineren Firmen haben es ja teilweise schon geschafft, einen guten neue Deals zu verhandeln. Da habe ich ein Interview mit Adam Driver gefunden, der auch jetzt eine Sondererlaubnis hatte, Presse machen zu dürfen für den Film Ferrari, weil das eine kleinere Distribution Company, eine kleinere Verleih, es geschafft hat, einen fairen Deal zu verhandeln. Die Großen haben es noch nicht gemacht. Mhm.
Also Hollywood steckt weiterhin in der Krise, AutorInnen und SchauspielerInnen streiken. Vielen Dank, Aida Baranejad, Kulturjournalistin und Restaurantkritikerin, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Danke für eure Zeit, Sven Preger, Autor, Podcast, Storytelling-Experte. Auch vielen Dank für deine Expertise und eure Gedanken. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Ja.
Ich komme jederzeit wieder.
Genau.